Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Tourbus nach Hagen gefahren zu Joachim C. Pichen. Lieber Achim, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, Patrick. Ich habe mich schon sehr gefreut.
Ich habe jetzt gerade schon Achim gesagt. Wir kennen uns und Joachim sagt kaum jemand zu dir. Freunde und die meisten sagen Achim.
Ich pflege immer unverschämterweise zu sagen, also die mich kennen, nämlich Achim und die anderen Joachim. Aber das nehme ich nicht so ernst. Das ist halt im Laufe des Lebens entstandener Rufname.
Ja, dann sage ich auch weiterhin Achim, ja, gerne. Weil nämlich das Freundebuch, was ich ja dabei habe und was ich jetzt auch schon aufgeschlagen habe, dort ist nämlich die erste Frage, hast du einen Spitznamen? Und da könnte man ja fast schon sagen, ja, das Jo wird einfach weggelassen, deswegen nur Achim. Aber mich interessiert jetzt natürlich ganz besonders Joachim C. Pichen. Das C, für was steht das?
Christian.
Ganz simpel und einfach.
Spektakulär. Aber wenn dich mein Spitzname trotzdem interessiert, also ich habe einen Spitznamen.
Ah, ja, natürlich, ja, unbedingt.
Die Spitznamen entstehen ja in so bestimmten Lebensbereichen, Umfelden, sag ich mal. Ja, und meiner ist halt im Sport entstanden. Und da bin ich eigentlich, ich spiele Faustball, ja, und da bin ich halt im Faustballkreisen bin ich unter Frosch bekannt.
Unter Frosch?
Ja, da kennt keiner meinen richtigen Namen, aber Frosch kennen sie alle.
Welchen Hintergrund hat das Ganze? Hüpfst du so? Machst du komische Geräusche?
Das ist noch aus der Jugend entstanden. Wahrscheinlich sah ich damals so aus bei irgendeiner Aktion wie ein Frosch und dann setzt sich ja sowas dann in so einer Mannschaft ja immer ziemlich schnell fest. Ne?
Ist es denn dann so im Faustball? Ich kenne mich mit Faustball überhaupt gar nicht aus. Aber ist es im Faustball so, dass dann alle Spieler irgendwie so ganz spezielle Spitznamen kriegen oder war das nee. Jetzt ganz normal?
Also viele haben von uns welche, ja. Also jetzt aber die entstehen so im Laufe, wenn jetzt wir haben einen zum Beispiel, der heißt Fritte. Ja, weil er als er ganz frisch in der Mannschaft war, hat er immer Pommes gegessen. Deswegen heißt er Fritte. Oder der Jüngste ist Junior, ja. Sowas, aber das ist nichts Systematisches.
Okay, gut. Ich bleib bei Achim und nenne dich jetzt nicht Frosch, okay?
Gerne.
Gut. Die zweite Frage hier im Freundebuch ist die Frage nach dem Alter. Wie alt bist du denn?
Ich bin 59.
Und du lebst auch in Hagen privat?
Ja, ich lebe in Hagen privat.
Und wenn man auf deine Webseite geht, dann sieht man sehr viel Orange. Ist das auch deine Lieblingsfarbe oder hast du eine andere?
Ich hab persönlich eine andere. Also meine Lieblingsfarbe ist grün in allen möglichen Formen.
Passt wieder zu Frosch?
Ja, lustigerweise, ja. Aber Orange ist eine sehr warme, angenehme Farbe. Das ist halt damals von dem Designer, der das Logo gemacht hat, so vorgeschlagen worden. Das haben wir so übernommen, weil ich es halt frisch fand. Ja, ich fand dieses klassische Blau irgendwann mal nicht mehr so gut. Deswegen etwas Frisches, Lebendiges, Warmes.
Nach der Lieblingsfarbe kommt die Frage nach dem Lieblingsessen.
Ja, das ist damit eine Richtung gemeint oder ein Gericht oder beides?
Beides. Wir können erst gemeinsam in diese Richtung gehen und dann nennst du da mal ein Spezielles.
Also ich mag also alle asiatischen Ausprägungen, die jetzt für uns Europäer genießbar sind. Da gibt's ja so ein paar kuriose Dinge, für jeden, der schon mal irgendwie da vor Ort war. Und dann bin ich ein Freund der italienischen Küche. Ja, und so zu meinen Lieblingsessen. Also ich bin ein Gyros-Freund, aber gutes Gyros, ja. Und ich bin ein Hähnchen-Freund. Ich mag aber auch Gemüse und Salate extrem gerne.
Okay. Schreibe ich einfach mal rein, alles.
Genau. Ja, außer Kümmel. Kümmel kann ich ja. Außer Kümmel, wenn du schon mal was raufschaffst.
Außer Kümmel.
Genau.
Die Superheldenfrage kommt als nächstes. Wenn du ein Superheld sein könntest, beziehungsweise auch eine Superkraft haben könntest, welche wäre das oder welcher Held wärst du?
Muss ich mal kurz nachdenken, aber ich glaube, da kommt für mich eigentlich nur Yoda in Frage. Ist jetzt kein Superheld im klassischen Sinne, also im Sinne, aber für mich ist es immer ein Held gewesen. Ja, also es Ich habe die ersten Werke damals verschlungen, weil sie etwas ganz Neues waren. Und das war, die Macht ist etwas Faszinierendes.
Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr.
Also die Macht von Yoda, meine ich. Ne?
Ja, ich weiß schon. Du kannst aber trotzdem gerne auch weiterhin in ganzen Sätzen und ganzen grammatikalisch richtigen Sätzen antworten. Du nicht antworten musst wie Yoda.
Okay.
Aber da haben wir auch, Yoda ist doch auch grün, oder? Da kommt das wieder. Ja, Frosch, grün, Yoda. Irgendwie zieht sich das hier wie so ein roter Faden durch.
Ja.
Sehr gut. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten, außer dass die Macht mit dir ist? Es wurde gesagt, dass im Freundebuch die besten Fragen seien.
Ja, das ist natürlich das, was man zum Leben braucht sowieso. Auf ein gutes Essen könnte ich nicht verzichten. Auf gute Getränke somit auch nicht. Auf Bewegung. Nein, bewege mich sehr gerne und bin halt sehr lange sportlich sehr aktiv gewesen, bis hin zum Marathon und spiele mittlerweile eigentlich fast nur noch ein bisschen Faustball und Tennis, aber und natürlich ein bisschen Fitness und so weiter. Aber ich könnte auf die Bewegung keinesfalls verzichten. Sollte ich mich ein paar Wochen nicht mehr bewegen kann, kriege ich irgendwie Schmerzen irgendwo. Mal hier, mal da. Also das ist eine Sache, die brauche ich einfach. Und die Natur, ja, die Natur brauche ich auch. Also ich könnte jetzt nicht so mitten in Kreuzberg, obwohl da kann es auch grün sein, ja. Aber ich könnte nicht in so einer Großstadt, kann ich mir ein Leben nicht vorstellen. Ich brauche so ein bisschen die Natur um mich herum.
Also ein bisschen die Weite der Natur. Ich gehe mal weiter zur nächsten Frage und vielleicht kommen wir nachher auch noch mal so ein bisschen auch noch auf das Faustball, weil ich habe den Begriff Faustball schon gehört. Ich kenne noch Brennball, aber das ist ein bisschen was anderes. Aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Aber lass uns nochmal hier die letzten beiden Fragen, die hier auf dieser Seite, Eingangsseite des Freundebuchs stehen, nochmal kurz durchgehen. Hat wieder was mit dem Essen zu tun. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Ja, das ist auch eine gute Frage.
Oder Marmelade und sowas?
Ja, Marmelade muss ich nicht haben. Mein Butter, ich bin auch so ein Margarine-Freund eigentlich mehr geworden.
Ist halt auch einfach, ist halt auch leichter. Weißt du, holst du aus dem Kühlschrank raus und kannst sofort streichen.
Jetzt, wo das lange Wochenende vor der Tür steht, ich glaube, so ein paar kühle Getränke sind schon sinnvoll. Mhm. Also ich meine jetzt nicht nur alkoholische, gerade so im Sommer.
Und die letzte Frage, gibt es Vorbilder in deinem Leben?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, natürlich, ich gucke mal immer so auf Steve Jobs und was da so alles geschaffen hat. Allerdings, wie er so war, ist eine andere Geschichte, ja. So, was man so hört, aber Dinge zu schaffen, ist schon spannend, deswegen würde ich mich da in die Richtung orientieren. Ich bleib mal bei Steve Jobs, ja. Ich bleib mal dabei.
Okay, gut. Dann schreibe ich den hier noch mit rein und blättere dann auch mal direkt auf die nächste Seite. Und da kommen wir nochmal so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, um dann in die Gegenwart und dann auch in die Zukunft zu kommen. Als du damals noch zur Schule gegangen bist, was war denn da dein Lieblingsfach?
Physik.
Außergewöhnlich. Die meisten haben mit den Naturwissenschaften nicht so viel am Hut.
Nee, das war schon für mich faszinierend immer. Es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie der Genie war, aber das war schon immer faszinierend. Zur Sprache bin ich später erst gekommen, wobei das gekommen ist so eine Sache, zwangsläufig. Aber also in Sprachen und ich hatte eigentlich immer, mich haben die Naturwissenschaften fasziniert, ja. Bis auf Chemie. Chemie konnte ich nicht leiden.
Okay. Ja, da muss man dann immer die Zahlen von unten nach oben nehmen und dann mit wie viel Mol und so weiter, das verstehe ich.
Habe ich aber nie verstanden, muss ich offen gestehen. Ja. Das ist genauso. Ich habe mal irgendwann eine kaufmännische Ausbildung. Ich habe nie eine Buchhaltung verstanden, unter uns gesagt. Also klar, ich weiß, wie man den BWA liest, ja. Aber wie er so funktioniert, ist mir auch egal.
Ja, da gibt T-Konten und dann aktiver, passiver und irgendwie unten muss immer dasselbe stehen.
Ja, genau.
So, grob gesagt. Aber warst du dann ein guter Schüler?
Also kein Überflieger. Kein Überflieger. Ich habe alles bestanden. Ich habe mein Fachabi bestanden. Ich habe dann angefangen zu studieren. Ja, das habe ich dann irgendwann aufgrund unserer Branche aufgegeben. Mhm. Ja. Aber ansonsten habe ich zwei Ausbildungsberufe gelernt.
Welche waren das denn?
Es gibt jetzt keinen Bürokaufmann mehr. Das gibt es jetzt einen Kaufmann für Bürokommunikation. Und dann habe ich Funkelektroniker gelernt. Gibt es eigentlich auch nicht. Wobei alles, was wir machen, ja, also ist halt irgendwas mit Funk. Das ist also nichts, keine alte Technologie, weil so ein Netzwerk ist ja auch irgendwie Funk.
Ja.
Aber damals hatten wir damals noch nicht die Ausprägung. Aber trotzdem fand ich das auch interessant. Und das habe ich auch abgeschlossen und habe dann Elektrotechnik studiert. Und da habe ich gemerkt, die Arbeit mit Menschen macht mir doch deutlich mehr Spaß, als mit so einem Aktenkoffer dann immer dann irgendwo hinzulaufen und Formeln aufzuschreiben.
War das dann auch damals hier, also die Funkelektroniker, war das auch damals schon so dein Berufswunsch, den du in der Schule hattest, oder gab es davor noch die anderen Klassiker wie Polizist und Feuerwehrmann?
Nee, das jetzt gerade nicht bei mir. Ich wollte Pilot werden. Ja, ich habe das mir schon sehr früh überlegt, weil mich das Fliegen eh fasziniert. Dann habe ich mal, es gab so Schnuppertage bei der Bundeswehr, ja. Ich wollte so natürlich dann, wenn schon, dann Kampfjet natürlich.
Natürlich.
Aber ich ja wahrscheinlich 30 Mal durch die Prüfung gerasselt wäre, aber egal. Aber das wollte ich halt schon machen. Und da gab es so Schnuppertage und da dachte ich, super, da meldest du dich mal an. Und irgendwas wurde da verwechselt und ich bin nicht bei den Marinefliegern gelandet, sondern ich bei den U-Booten. Und das hat jetzt, und dann habe ich das Ganze irgendwie ziemlich schnell verworfen, ja, weil ich dann auch bei der Bundeswehr studieren wollte und dann habe ich gedacht, komm, das hat, wenn das schon nicht klappt, ja.
Komische Flugzeuge. Ja, und dann hast du Bürokaufmann gelernt, Funkelektroniker, hast danach noch Elektrotechnik studiert und jetzt sind wir ja hier im Freundebuch des Vereins Zukunft für Finanzberatung. Diese beiden haben jetzt erstmal so per se nichts mit Finanzberatung zu tun und Elektrotechnik vermutlich jetzt auch erstmal so auf den ersten Blick gar nicht. Wie ist es denn dann weitergegangen und wie bist du denn dann in unsere wunderbare Branche gekommen?
Ja, ich habe ja studiert und musste mein Studium irgendwie finanzieren und da gab es halt verschiedene Möglichkeiten und ich hatte ich war studentische Hilfskraft an der Fernuni in Hagen. Ja, wir haben ja in Hagen die größte Uni Deutschlands und da gibt es auch einen Bereich Elektrotechnik und da habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass die jemanden suchen und habe dann halt hast ja keine Studenten vor Ort, du hast halt so Laborkästen, die du checken musst, du hast Schaltungen, so Prüfschaltungen, die du entwickeln musst, also auch richtig coole Sachen und da habe ich gearbeitet und der Professor hatte eine Sekretärin und die hat im Vertrieb gearbeitet, nebenberuflich, wie es halt dann damals noch üblicher war, also bei den Strukturvertrieben. Und da hat sie mich halt mal eingeladen auf so einen Infoabend, den viele aus der Branche vielleicht noch kennen. Ja, das sind so diese Abende, nachdem man denkt, warum bin ich noch kein Millionär? Ja, warum bin ich nicht früher eingestiegen? Also diese Geschichten oder diese Ansätze, die ja unserer Branche nicht immer gut getan haben, ja, in der Vergangenheit. Und da bin ich abends hin und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, beziehungsweise ich habe mich erstmal führen lassen, ja. Und dann bin ich dann klassisch mit meinen ersten Kontakten losgezogen, habe auch meinen ersten Vertrag, den ich vermittelt habe, war ein Bausparvertrag bei einem Lehrer-Ehepaar. Mhm. Also Herausforderung, ne?
Ja.
Aber geschafft.
Ja.
Dass ich dafür 120 Kilometer gefahren bin, für so einen 20.000er Bausparvertrag, ist eine andere Geschichte, aber Umsatz ist Umsatz. Und dann bin ich halt, da ist der Innendienstleiter weggebrochen und da hatte ich parallel auch schon studiert. Und da ist der Innendienstleiter halt, hat sich von der Firma getrennt und da wurde ich engagiert als Innendienstleiter. Mhm. Da hatte ich so eine Zeit lang eine Doppelrolle, Außendienst, Innendienst. Und dann war ich auch für das Thema Provisionsabrechnung verantwortlich, für die ganze IT. Hab die komplett erneuert damals, ja. Ich habe ein richtig Abrechnungssystem eingeführt und habe aber auch gesehen, wie so ein Vertrieb von hinten aussieht,
ja.
Aussehen kann, ja. Also das ist halt, früher war es halt bei einigen was normal, da Führungskräfte finanziell abhängig gemacht wurden und so weiter, ja, dass die, also das war halt, da dachte ich mir, okay, das ist ja nicht alles immer so glänzend und rosa, wie es vorne dargestellt wird, ja. Also, das ist wahrscheinlich auch der erste Punkt mit dem Thema Verkaufen. Ja, und das war so der erste Ansatz. Und dann habe ich mich aber nach den, und da habe ich ja mal einen Bürokaufmann gemacht. Ja, da war so clever, der Chef damals, ja, ich nenne auch keinen Namen, der hat mir gesagt, pass auf, fang hier an, am besten machst du noch eine kaufmännische Ausbildung obendrauf.
Aber parallel hast du noch weiter studiert?
Ja, aber nicht mehr lange dann, ja. Nicht mehr lange. Ich habe dann irgendwie dann die Ausbildung da fertig gemacht und dann habe ich mich auch ziemlich schnell von dem Laden getrennt, mich dann auch direkt danach mit Anfang 20 selbstständig gemacht.
Dann selbstständig gemacht als was?
Ich habe für quasi so ein Stück weit Software-Recherche und IT-Beratung damals für diesen Vertrieb gemacht, ja. Und das heißt, ich habe mir bundesweit Lösungen angeschaut, ich habe Anforderungen vorher zusammengestellt, ich habe geschaut, passen die Anforderungen mit der Software und habe dann einen Anbieter ausgewählt, den wir dann im Einsatz hatten und habe die Software eigentlich verdammt gut beherrscht, ja. Und dann dachte ich mir, das wäre vielleicht mal eine Idee, die auch anderen zu verkaufen. Und da jetzt dieses Softwarehaus jetzt keine riesige Vertriebsabteilung hatte, haben die gesagt, jo, mach mal. Und dann bin ich dann gestartet und dann ging es ziemlich gut los, ja. Also dann habe ich mit einem Partner zusammen die erste Firma gegründet. Und dann haben wir Software vertrieben, ja. Also auch verschiedene Softwareangebote damals gehabt. Das war ja, die Softwarelandschaft war noch nicht so wie heute. Es gab Morgen, ja. Es gab Rendite 2000, es gab halt so ein paar Abrechnungssysteme, es gab die MVPs, ja, so die ersten damals. Und das war so der Beginn, mich mit dem Thema IT und Software auch zu beschäftigen in der Branche selbst.
Interessant, also sprich, abgeworben worden, dann hast du selbst deine Sporen verdient im Vertrieb und hast festgestellt, im Hintergrund, also da gibt's auch ganz viel Verbesserungspotenzial und hast dann diese Chance ergriffen, um quasi diese Verbesserung mit beizuführen und bist da ja bis heute noch genau in diesem Metier unterwegs.
Ja, das hat sich zwar vom Thema her ein bisschen verändert, aber eigentlich schon, ja. Wobei ich noch eine kleine Schleife eingebaut habe, irgendwann...
Warst dann doch nochmal kurz im U-Boot unterwegs, nein.
Ja, das war ungefähr, ja. Es ist halt, also musst dir vorstellen, wir sind ja alle lang genug dabei in der Branche, aber wenn man so neu einsteigt und Vertrieb kennenlernt, also jetzt so ein Strukturvertrieb, das war damals klassisch einer, und dann denkst du, das ist alles in der Branche, ja? Dann hast du halt die Produktanbieter, aber das sind ja nur Produktanbieter, du siehst die Versicherungsbüros an der Ecke, okay, aber dann dachst du, das war's dann schon. Dann habe ich festgestellt, okay, es gibt ja verschiedene Vertriebswege. Es gibt einen Versicherungsmakler auch noch, ja. Den kannte ich bis dahin gar nicht. Und es gibt halt, der Mehrfachagent, das war ein Vertrieb ja auch. Aber dann habe ich das versucht mal kennenzulernen, ja. Und habe mir festgestellt, dass ich mit meiner alleinigen Sichtweise auf die Vertriebe konnte ich für Makler, die hatten ganz andere Anforderungsprofile. Das heißt, mit meiner damals von mir geglaubten, wie ja so oft, ja, also viele Softwareverkäufer glauben, sie haben die beste Software der Welt. Aber dann habe ich festgestellt, okay, das passt ja gar nicht, ja. Das passt ja nicht überall hin. Und dann habe ich angefangen, andere Programme mit aufzunehmen. Und dann hört es aber von den Möglichkeiten ziemlich schnell auf. Du kannst nicht also eine Software einführen, heißt, dass du die halt komplett beherrschen musst, ja. Es ist jetzt kein SAP, aber du musst es trotzdem beherrschen. Du musst es schulen, du musst ja die komplette Einführung begleiten. Und wenn du da jetzt 3-4 Pakete hast, da bin ich dran gescheitert und habe gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr, sondern ich helfe jetzt nur noch den Menschen oder den Unternehmen dabei, zu entscheiden, welche Software die richtige ist, weil ich mich ja so intensiv damit beschäftigt habe. Und dann habe ich mit einem Team zusammen einen Fragenkatalog erstellt für MVPs, ja, mit damals knapp 300 Kriterien, ja, das ist halt... so wie halt ein Vergleichsprogramm aufgebaut ist, haben eine Datenbank aufgesetzt und haben halt diese Datenbankabfragen verkauft. Also wir haben 8 Software-Tester gehabt, die Software getestet haben, die Ergebnisse eingetragen haben, und ich musste nur mit der Checklist durchgehen, was brauchst du? Also klassisch, wie bei einer Analyse auch. Jetzt ist, ob eine Finanzanalyse oder eine Software-Bedarfsanalyse ist eigentlich von einer Methodik her sehr ähnlich.
Vielleicht noch ganz kurz, MVP, also Maklerverwaltungsprogramme.
Genau, ja genau. Maklerverwaltungsprogramme oder Kunden- und Vertragsverwaltung hieß uns damals noch, mittlerweile ja als MVP besser bekannt.
Ja.
Oder Bestandssysteme oder Abrechnungssysteme, dann haben wir sie alle mitgenommen.
Ja. Und dann hast du quasi, also das ist ja dann auch eine beratende Tätigkeit. eben für im Makler- und im Versicherungsmarkt, damit die Anforderungen, die die einzelnen Unternehmen haben, damit sie eben die bestmögliche Software finden.
Genau, das war der Einstieg in das Thema Beratung, die ich eigentlich nie aufgegeben habe. Das Thema Beratung liegt immer parallel mit, weil ohne Beratung geht's einfach nicht. Ne? Also wir verkaufen ja nicht irgendwie eine App, mit der du dein Tiefkühlfach verwalten kannst, sondern das sind halt komplexere Prozesse, da sind Veränderungen im Unternehmen, die stattfinden müssen. Und da gehört schon so ein bisschen Beratung dazu. Aber ich hätte noch, also lass mich noch mal die Schleife drehen, ja, zu dem, wo ich heute bin, wenn du magst.
Ja, so. Das wäre so jetzt der nächste Schritt gewesen, genau.
Also,
ja. Okay. Du nimmst die Frage vorweg, aber das ist sehr gut.
Ja, weil das ist halt nicht, ich möchte schon jetzt nicht in aller Gänze, aber mal so einen ganzen Teil der Geschichte erzählen. Also wir haben jetzt diese Software-Recherche gemacht. Ne? Also hier, du, Patrick, Makler, sagst, ich brauche jetzt eine neue Software. Fragst bei uns an und sagst, dann kriegst du eine Auswertung mit dem, was passt und was nicht passt. Und mit dem, was du brauchst, aber die Software nicht kann. Das ist für mich immer die wichtigste Aussage, herauszufinden, was brauchst du, was kann die Software nicht, weil das erfährst du in der Regel von einem Verkäufer nicht immer auf Anhieb. Also vorsichtig.
Das ist dann diese Aussage, ja, kriegen wir hin.
Ja, ja, genau. Ja, das ist in der Planung, und ist im Update drin. Ich habe schon eine Testversion gesehen, die üblichen Sprüche. Ja. Und dann wartest du 2 Jahre drauf, wenn überhaupt. Und dann haben wir einen Versicherer als Kunden gewonnen, ja, in Münster, einen öffentlich-rechtlichen Versicherer in Münster. Ich kann es einfach mal sagen, das war die Provinzial. Und die haben gesagt, okay, sucht uns mal ein neues Agentursystem. Haben wir gemacht. Und dann haben sie gesagt, okay, das war schon mal klasse. Wir brauchen noch ein Beratungssystem für die Sparkassen. Ja, weil die Versicherungsprodukte laufen in den Sparkassen nicht so blendend, wie sie sollten. Also brauchen die Sparkassenberater, die jetzt keine Versicherungsprofis sind, irgendeine Software, mit der sie das ganze Thema besser erklären, ja, Bedarf wecken und so weiter. Und das war so der Ursprung der Beratungstechnologie, die wir heute eigentlich auch noch machen. Ja, also im Prinzip konntest du da alle Versicherungsbereiche mit dem Kunden durchgehen, also wirklich von der Bedarfsweckung nach einer bestimmten Methode aufgebaut, ja. Und dann konnte der Berater schön das Ganze am Bildschirm erklären. Sowas wie Online-Abschluss gab es damals noch nicht. Es gab noch nicht mal Online gab es auch noch nicht.
Ja, gut, aber am Ende kam ein Blatt Papier raus, was man dann ausfüllen konnte und wegfaxen.
Genau. Genau, ja. Fax war ganz toll, ja, da war's, ja. Ja. Und aber komm, was war zu deiner nächsten Frage, bevor ich jetzt hier noch weiter...
Achso, nee, meine nächste Frage ist dann quasi auch wieder die aufbauende, weil ich möchte ja, jetzt wirklich alles wissen und auch für unsere Hörerinnen und Hörer.
Okay. Ja.
Diese Software, die dann ursprünglich dann mal für die Sparkasse eben da noch herausgesucht wurde, wahrscheinlich auch zum Teil ein bisschen auch selbst programmiert wurde.
Nee, das habe ich ganz vergessen. Ja. Wir haben gesucht und nichts gefunden. Ja, wir haben nichts gefunden, was die Beratung, den Verkauf unterstützt. Das gab es damals einfach noch nicht. Ja, es gab halt was fällt mir ein? MWS Braun. Ja, die gab es damals schon. Aber das ist ja ein komplexes Werkzeug auch. Ja, und ich schätze Frank. Ich hoffe, dir geht's gut. Schätze ich sehr. Aber das ist halt ein komplexes anderer Ansatz. Also da ging es einfach nur andersorientiert, vielleicht eine Beratung durchzuführen. Und das haben wir nicht gefunden.
Aber da gab's, also ich weiß noch, also ich hatte auch noch während meiner Ausbildung, das ist ja jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Zeit sprechen wir gerade, also beziehungsweise so welches Jahr.
Wir sind eigentlich noch im letzten Jahrtausend.
Okay, gut. Da gab's ja dann noch diese Verkaufsmappen. Da hat dann jeder, der draußen rumgelaufen ist, der hatte dann so seine Mappen alles schön in Folie drin und konnte dann umblättern, also die für die Jüngeren, das ist so ein bisschen wie PowerPoint, nur halt in analog gewesen.
Ja, genau. Und es gab damals so es gab Tarifbücher, und da kamen gerade so die ersten, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, es gab so Texas Instruments, programmierbare Taschenrechner, ja, mit so Speicherkarten, da waren so die ersten Tarifrechner drauf. Ja, wo er bitte so Beiträge kalkuliert.
Aber da hast du dann wahrscheinlich auch irgendwie mindestens zehnseitiges Anleitungsbuch gehabt für den einen Tarif, damit du weißt, wie du das auf diesem einprogrammierten Taschenrechner auch richtig eintippst. Ja.
Also das ist damals, das war ein Debakel, aber gut, andere Geschichte.
Also man kann jetzt so ein bisschen sagen, also was du jetzt gerade schon so erzählt hast, ihr seid die Vorreiter der digitalen Beratungsstrecke.
So gesehen schon, weil wenn du am Rechner etwas berätst, bist ja schon digital unterwegs. Mhm. Und im Laufe der Jahre ist es halt so geworden, dass du, also wir haben zum Beispiel damals mal ein Projekt für die Allianz gemacht, da konntest du schon Beiträge berechnen, aber da lag einfach, also für eine BU für junge Leute, und da waren Beitragstabellen im Hintergrund, nicht ohne Risikoprüfung, also alles wirklich nur das, was man halt mit der Form programmieren konnte. Ohne Antrag, ohne gar nichts, das ging damals einfach nicht. Ja, und im Laufe der Jahre ist es halt sehr viel mehr digitaler geworden, und heute kannst du es ja komplett, auch in unserer Suite kannst du es halt nicht komplett von A bis Z digital durchführen, alles, ne? Vom Maklervertrag bis hin zum Abschluss.
Das bedeutet jetzt, also diese Anforderungen waren gegeben, du hast festgestellt, ja, sowas in dieser Art, wie es jetzt in der Anforderung steht, gibt es nicht. Jetzt hast du gerade von eurer Suite gesprochen. Also ihr habt euch dann hingesetzt und habt einfach mal in die Tasten gehauen und habt selber was programmiert.
Ja, die ist viel später entstanden, die Suite. Die ist später entstanden. Also in der Zwischenzeit, also dieses Produkt, was wir damals für die Provinzial gemacht haben, das musste irgendwie einen Namen haben. Und das haben wir dann halt multimediale Beratungssysteme genannt. Ja, PowerPoint gab es damals nicht, und es gab halt die Verkaufsbroschüren, also Papier. Und das, was auf dem Bildschirm passiert ist, ja, das musste halt alles programmiert werden. Gab es nicht. Ja. Und da haben wir halt ganz viele Kunden gewonnen, auch die man so aus meiner Referenzliste oder unserer Referenzliste kennt. Also die Allianz war einer davon, dann Deutsche Bank haben wir was gemacht und AXA haben wir ganz viel gemacht. Aber das waren halt immer diese Multimedia-Tools. Und dann gab es wieder so einen Bruch, weil dann war das nicht mehr so angesagt, ja. Die Branche, gerade so im IT-Bereich, die verändert sich ja sehr schnell. Und dann gab es wieder so einen Bruch, ja. Und der Bruch ist eigentlich entstanden mit dem Alterseinkommensgesetz. Mhm. Das war jetzt vielleicht für den einen oder anderen auch wahrnehmbar damals, ja, aber das war 2005, dass halt plötzlich nicht eine Versorgungslücke mal eben so mit dem Schallöhr, Rentenuhr eben ermittelt werden kann, sondern es ist etwas komplexer. Ja, du hast verschiedene Produkte, die da sind, und das war eine Aufgabenstellung. Da hatten wir einen Auftrag auch von einem anderen Versicherer, so etwas zu entwickeln. Ja, das ist, ich würde einfach mal, wir haben einen der ersten Schichtenvergleiche damals gemacht, wusste aber nicht, wie wir es machen sollen. Ja, und da hatte ich eigentlich so eine meiner besten Ideen in meinem Unternehmerdasein. Da habe ich die Universität Dortmund, wir haben also in Dortmund hier eine gute technische Universität, da habe ich den Fachbereich Mathematik angesprochen und den Professor Blumen damals kennengelernt, habe mir mein Vorhaben geschildert, und dann hat er ein Team zusammengestellt, und die haben so einen finanzmathematischen Rechenkern entwickelt, der das Leben eines Menschen komplett simuliert. Das heißt, ich kann dir ziemlich genau sagen, mit den Parametern, die du vorgibst, wie vielleicht deine Steuerbelastung in 20 Jahren aussehen könnte, wenn sich nichts verändert.
Wichtiger, nicht so bleibt, wichtiger Zusatz, ist. Wenn sich nichts verändert.
Ja, natürlich, das ist, aber du als Berater, ja, was willst du sonst machen? Ja, du hast ja keine andere Chance, als zu sagen, das ist das, was heute ist. Ja, so geht man ja auch mit Produkten. Die BU ist heute gut, deswegen empfehle ich dir die. Wenn sich das im Laufe der Jahre verändert, dann musst du auch eine Veränderung als Berater durchführen. Ich finde, das ist der Job, ja. Und so ist es bei Altersvorsorge auch. Das ist jetzt kein Einmalgeschäft, das ist ein Betreuungsgeschäft. Musst du halt schon alles überprüfen. Und als so die Zinsentwicklung der letzten Jahren bei der Versicherern, was die so im Keller war, da musste man schon ein bisschen was korrigieren, ja. Also das war schon, ja. Und das war so der große Einbruch. Und dann konnten die Anwendungen jetzt nicht noch schöne Bilder machen und sahen gut aus, sondern die konnten auch richtig rechnen. Das war so eine kleine Evolutionsstufe so meinem Dasein.
Wir jetzt auf die nächste Evolutionsstufe kommen und auf die Evolutionsstufe, wo du jetzt momentan bist. Lass uns doch mal ganz kurz noch so einen Switch rüber machen. Wir haben ja hier noch eine Seite, da gibt's die Entweder-Oder-Fragen. Und diese Entweder-Oder-Fragen, bist natürlich sehr technikaffin, deswegen möglicherweise glaubt man auch von dir oder auch von uns, auch gerade in der Versicherungsbranche, dass wir halt irgendwie sehr, sehr kopfgesteuert sind und wenig aus dem Bauch heraus entscheiden. Aber das sind jetzt extra die Fragen, die direkt einfach schnell aus dem Bauch raus gestellt werden oder beantwortet werden. Im Meeting, vor Ort oder digital?
Digital.
Dachte ich mir schon fast. Sicherheit oder Abenteuer?
Abenteuer.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Beides gerne. Es geht beides nicht. Das ist blöde.
Okay. Aber wenn, Tendenz eher zu Frühaufsteher. Ich weiß, wann wir diesen Termin hier ausgemacht haben. Der ist sehr früh.
Ja, ich Tendenz eher Nachteule. Aber es gibt Tage, da genieße ich es sehr früh morgens aufzustehen.
Krawatte oder Sneakers? Kaffee oder Tee? Telefonieren oder E-Mail?
Telefonieren.
Struktur oder Kreativität?
Kreativität.
Reden oder zuhören?
Zuhören.
Homeoffice oder Büro?
Ja, wenn das so einfach, das ist auch, also arbeiten im Homeoffice ist cool, aber meine Jungs mindestens ein, zwei Mal die Woche zu sehen, ist genauso cool. Ja, ich brauche das auch so beides eigentlich, also nur eins wäre mir zu wenig, ja. Ich habe die Homeoffice-Quote ist natürlich schon nach Corona sehr gestiegen. Klappt doch alles wunderbar, aber ich finde, da fehlt dann manchmal was, ja. Da fehlt
echte Mensch mal.
Also man kann so so über einen Bildschirm ist das vieles ist da möglich und gut, ja, aber nicht alles.
Was ist für dich wichtiger, Theorie oder Praxis?
Praxis.
Okay.
Ich antworte sehr spontan.
Das ist super.
Ja.
Also das ist super. Ich frage jetzt trotzdem, warum?
Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber natürlich jetzt nicht so blindes drauf loslegen. Das haben wir, glaube ich, alle in unserem Leben mal gelernt. Also einfach loslegen. Ja, kann gut sein, aber muss nicht immer gut sein. Vielleicht mal einen Moment drüber nachdenken und das Ganze theoretisch durchkennen, ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich bin nicht der Freund, alles tot zu labern, sondern auch mal irgendwann anzufangen. Ja, das ist halt, ich mache ja viel Marketing auch bei uns. Es ist halt im Marketing, du kennst das ja auch. Manchmal ist es sinnvoller, vielleicht früher anzufangen, noch fünf Entwicklungsstufen zu warten und dann zu starten. Ja, manchmal ist es schneller, etwas auszuprobieren, daraus zu lernen und sich schneller zu entwickeln. Ja, also ich bin ein Freund der agilen Vorgehensweise. Jetzt nicht blind und mit dem Kopf durch die Wand, aber halt ein bisschen agiler. Außer ich bin ja Wohnmobilfahrer, ich weiß gar nicht, ob das weiß, wenn wir jetzt, du bist ja auch mit einem gekommen.
Ja, quasi. Im Tourbus, genau.
Ja. Und es gibt ja Wohnmobilfahrer, die haben eine feste Tour, ja, die ist von A bis Z geplant. Also ist halt bei mir und meiner Frau ist das nicht so, ja. Der Urlaub beginnt vor der Haustür, wir fahren los. Also wir wissen schon, wir fahren in den Süden oder in den Norden, ja. Das wissen wir schon. Und wir haben schon ein paar Ziele, Zwischenziele, aber wann wir da ankommen und ob wir vorher was Cooleres finden, muss ja natürlich auch passen zusammen, ja. Das sind wir Entdecker.
Deswegen ja auch Sicherheit oder Abenteuer, hast du ja auch Abenteuer gewählt. Das heißt, einfach mal los und dann mal gucken, wo es einen hintreibt und also der Weg ist das Ziel sozusagen. Jetzt hast du gerade da auch über die Theorie und auch die Praxis gesprochen und hast gesagt, ja, Praxis, man sollte dann schon mal irgendwann mal loslegen, nachdem man sich vorher natürlich so ein paar Gedanken gemacht hat. Und das führt mich jetzt auch wieder zurück auf die vorherige Seite, wo wir so ein bisschen stehen geblieben sind. Als es dann diese Veränderungen gab, Alterseinkünftegesetz hattest du ja da auch genannt, da musste dann was Neues her. Und dann habt ihr mal gemacht. Und dann ging's eben weiter. Und wie ging's denn dann weiter bis heute?
Also wir haben mit einem Versicherer zusammen einen der ersten Schichtrechner. Ich weiß nicht, ob es der erste war, weiß ich nicht. Ja, aber ein Schichtrechner, also im Prinzip ein Altersvorsorgeberatungsmodul mit Versorgungslückenberechnung plus integrierte Tarifrechner für die Tarifkalkulation. Das haben wir damals gemacht und das war sogar war auch recht erfolgreich. War auch in einem großen Vertrieb in Hannover wohl eine Zeit lang im Einsatz. Und dann haben wir uns eine Zeit lang in diesem, sind wir unterwegs gewesen, ja. Also das ist so, Beratung hat ja auch was mit Zielen zu tun. Ziele, Wünsche ist ja so ein weiches Thema. ja, hat auch was zu tun mit Risiken, mit Bedarfen, mit Wünschen, die da sind. Also ganz viele rechts und links Themen, die jetzt mit Zahlen wenig zu tun haben, mit Bildern, ja. Also so muss ja, wenn du sagst, ich will ein Auto haben, dann musst du schon, du warst besser von der Zielplanung, ja. Je konkreter ein Ziel ist, ja. Und es gibt noch die paar andere Bedingungen, die, das müssen wir nicht besprechen, aber je konkreter es ist, desto ja, möchtest du es haben und unternimmst einfach etwas dazu, es zu erreichen. Und dafür reichen Zahlen halt nicht immer aus, ja, finde ich. Da waren die ziemlich langweilig und das war, und das, da lösen wir uns langsam von, dass wir halt von dieser reinen Rechengeschichte weggehen. Ja, dass wir es können, haben wir, glaube ich, oft genug bewiesen. Und gehen halt in die Richtung. Und parallel hat uns etwas eigentlich auch eingeholt, was wir gar nicht wollten, ist gut. Wir konnten es zum Glück. Aber es ist das Thema so Integration und Schnittstellen. Ja, du hast halt gemerkt, früher war diese IT-Landschaft so eine Insel, Insellandschaft quasi, ne? Es gab halt Inseln.
Die einzelnen Software, die es halt so gab.
Ja, das ist halt so, als wir, vor 12 Jahren habe ich mir mal bei einem Kunden habe ich mir ein Grundseminar, ja, also das Seminar in einem Vertrieb, in dem halt die Berater das erste Mal ein ganzes Wochenende lang ausgebildet werden. Und ein Bestandteil war halt das Thema IT. Das habe ich mir dann da gegönnt und habe dann so eine Strichliste, beziehungsweise nicht ich persönlich, aber es gab eine Strichliste und dann haben wir immer aufgeschrieben, wie oft Kundendaten erfasst werden müssen. Und wenn jetzt ein Kunde komplett beraten wird, ja, also da gab es jetzt zum Beispiel einen PDF-Antrag für Rechtsschutz, da gab es das Kfz-Vergleichsprogramm, da gab es dies, da gab es eine Vergleichstoffer für Sach, für Leben, da gab es also neunmal. Das ist halt nicht, wir reden halt immer über Digitalisierung, aber irgendwo fängt das doch dabei an, dass ich meine Daten überall habe, da wo ich sie brauche, ja, ohne da immer was zu tun. Und daraufhin, das ist damals auch schon ein paar Tage her, heute sind alle verwöhnt. Heute haben alle ihre Fotos, die sie auf dem Telefon haben, auch auf dem Tablet und überall. Das ist halt anders geworden. Früher war es nicht so. Da haben wir halt angefangen, ganz viele Schnittstellen zu bauen. Und das ist halt schon eine mühselige Sache, weil müssen alle wollen. Und dann ist es halt wieder so ein bisschen zusammengewachsen, die Landschaft, fand ich. Also wir haben zum Beispiel alle Vergleicher sind mittlerweile so weit, dass sie mit uns eine Schnittstelle haben. Ja, also die, weil die anderen müssen ja auch wollen. Ja. Das ist halt nicht immer so, dass man jetzt. Ich merke gerade so, es gibt ja jetzt ganz viele so auch KI-basierte Tools und WhatsApp-Anwendungen, nicht Anwendungen, sondern Anwendungen mit integrierter WhatsApp-Kommunikation etc. Da gibt es 1000 Dinge, die dann wiederum so als Startups dann irgendwie durch die Branche ziehen. Und dann sehe ich, dass diese Insellandschaft wieder so leicht entsteht. Und da muss man was gegen tun. Ja, abkommt Zeit, also weil das Bedürfnis ist da, ja. Es ist halt so, eine Schnittstelle ist aufwendig.
Also ihr verknüpft dann quasi alles das, also man hat dann zentral, hat man jetzt, bleiben wir einfach mal beim Namen und bei der Anschrift des Kunden, alles hat man zentral und egal wo man hingeht, da werden diese Daten mit übernommen.
Idealerweise ist es so, dass der Berater mit seinem iPad zum Kunden geht, die Daten da vielleicht mit seinem Ausweis scannt und die nicht mal selbst eintippen muss. Ein paar Dinge muss er immer eintippen. Und E-Mail-Adresse steht ja nicht am Ausweis drauf. Und dann kann er halt von den Verträgen, die der Kunde hat, überall Fotos machen. Ja, und die werden dann halt ausgelesen. Die synchronisiert er dann werden die Daten, muss jemand die kontrollieren. Ja, weil das ist ja halt, kann ja immer was sich einschleichen, irgendein Fehler. Und wenn sie kontrolliert sind, dann kannst du halt deine Angebote erstellen und drückst auf den Knopf und übernimmst alle Daten in Richtung Angebots-, Vergleichsrechner, Portal, was auch immer.
Wenn wir jetzt hier nochmal eine Frage auf dieser Seite, die auch noch dasteht, nochmal aufgreifen. Da steht, diese Innovation oder Entwicklung wird die Branche in den nächsten Jahren prägen. Doppelpunkt. Was glaubst du, was da jetzt noch künftig kommen wird? Werden es diese Schnittstellen sein? Wird es diese komplette Vernetzung sein? Dieses auch für uns als Vermittler extrem einfache, dass wir eine zentrale Datenbank haben, über die wir alles ansteuern können?
Das ist eine gute Frage. Also sicherlich wird es irgendwas mit KI zu tun haben. Das ist halt so, dass momentan wir kennen KI jetzt so als ja, ChatGPT und alles drumherum. Mal Film machen, mal eine Grafik, mal es gibt da ganz viele tolle Anwendungen auch, die wir jetzt auch schon kennen, die bekannt sind, die vermarktet werden. Da gibt es auch viel noch in der Pipeline, ja. Zum Beispiel auch rund um das Thema Schnittstellen. Ja, da gibt es, es wird garantiert irgendwann mal so eine Schnittstellen-KI geben. Ich sag mal so. Also, es gibt jetzt schon Technologien, wo du halt durch eine KI dir eine Software bedienen lassen kannst. Ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es wird sicherlich alles in die Richtung gehen, dass es halt einfacher wird. Dann haben sicherlich auch so Plattformen wie Zapier, also Zapier oder Zapier, wie man es auch mal nennt. Und da gibt es noch eine zweite in Deutschland.
Make.com.
Damit fällt mir es gerade nicht. Ja, genau. Make. Die werden schon eine Rolle spielen. Aber so, ich denke mal, alles, was mit KI zu tun hat, wird schon. Aber nicht so, also es muss ein bisschen mehr sein als einfach nur, da ist eine KI. Ja? Ich brauche keine KI, wenn ich eine E-Mail schreibe. Da brauche ich keine. Ja.
Aber die gibt's ja mittlerweile schon.
Aber es ist halt.
Die ist ja bei Windows schon mit integriert.
Ja, die gibt's ja. Ja, das ist halt. Aber so, das. Wer sich intensiver damit beschäftigt, dann merkt das schon, dass da so ein bisschen auch die Grenzen entstehen. Aber eine KI muss die Arbeit abnehmen, ja. Und das ist das oberste Ziel, oder nicht? Und wenn jetzt Daten von rechts nach links geschaufelt werden, ohne dass jemand was programmieren müsste oder nur ansatzweise, wäre schon cool. Das wäre, ja, ansonsten, gute Frage. Wo geht die Reise hin?
Also, so mit Gegenfragen habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Aber ich antworte gerne drauf. Ja. Also ich glaube auch, dass tatsächlich die KI irgendwo weiterhin ihren Einzug nehmen wird. Ich habe momentan nur noch so ein bisschen, also diese Befürchtung, dass es schwierig wird, dass auch wirklich die letzten Fehler dann dort ausgemerzt werden. Natürlich ist es so, wenn ein Datensatz von links nach rechts rübergeschoben wird, dann ist zumindest die Schreibweise ist gleich. Das passt. Da passieren diese menschlichen Fehler nicht. Dass jetzt mal, weiß ich nicht, ein Joachim aus Versehen mal nur Achim geschrieben wird und das dann wieder nicht übereinstimmt, weil da ist ja dann ein Datensatz und das ist abgeglichen. Das ist nicht das Problem. Wo ich momentan so ein bisschen das Problem sehe, ist gerade jetzt auch bei Google zum Beispiel, wenn du da ja mittlerweile nach irgendeinem Schlagwort irgendetwas suchst, dann kriegst du als erste Ansicht erstmal etwas von der KI generiertes und das ist eine Antwort. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gefährlich ist, weil sich viele auf diese KI-generierte Antwort verlassen. Vorher hat man sich verschiedene Datenquellen angeschaut, hat auch geguckt, welche Datenquellen sind das? Sind die seriös? Sind die nicht seriös? Und sich dann aus mehreren Seiten irgendwie etwas rausgesucht, wo vielleicht unterschiedliche Dinge drin standen und sich dann seine eigene Meinung gebildet. Wenn man die KI fragt und die KI nur eine Antwort gibt, selbst wenn sie eine Quelle angibt, und die muss ja nicht mal korrekt sein, und diese Antwort, wenn man der zu 100% vertraut, dann sehe ich da eine ganz, ganz große Gefahr drin, dass dann wirklich sehr viele Falschmeldungen auch rüberkommen, weil es ist immer wieder so, gerade wenn man jetzt Fachfragen oder sonst Fachliches auch mal bei Google sucht, die Antwort, die da rauskommt, puh, also wenn ich es nicht besser wüsste und mich drauf verlassen würde, das könnte ganz schön nach hinten losgehen.
Das ist aber grundsätzlich so, ja, dass wir, man, Fake News ist ja auch nichts Neues, aber dass man halt eine Quelle immer bewerten muss. Also meine Frau ist Lehrerin, ja, die macht unter anderem Geschichte und da hast du ja das Thema Quellenanalyse. Ja, du musst immer eine Quelle bewerten, immer, jede, ja, und keiner pauschal vertrauen, das hasse ich.
Aufgrund vieler Gespräche. ChatGPT ist keine Quelle.
Nein, neben so diesen halluzierenden Effekten manchmal, aber nee, es kann ja keine verlässliche Angabe nehmen. Aber wenn du die vernünftig stoppst, dann kommen manchmal Ergebnisse raus, mit denen man weiterarbeiten
kann. Ja, also so. Für Grundlagen und für jetzt nicht tief fachliches da ist es gut. Da ist es super. Also, jemand vor dem weißen Blatt Papier sitzt, hat man wenigstens schon mal was dastehen.
Genau.
Dort eben weiter aufzubauen. Weißes Blatt Papier habe ich hier auf der nächsten Seite auch noch. Beziehungsweise, da stehen noch zwei Fragen, zwei Abschlussfragen drauf. Und da gehe ich jetzt mal auf die erste Frage. Ist auch so ein bisschen was Technisches. Und zwar geht es um eine Zeitmaschine. Stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und könntest mit dieser Zeitmaschine egal wohin reisen, wo immer du möchtest. Und es muss jetzt dann auch nicht in Hagen sein, sondern irgendwo weltweit. Und das Ganze eben für einen Tag. Mhm. Und in welches Jahrhundert, Jahrtausend oder auch in welches konkrete Datum würdest du reisen?
Ich würde auf jeden Fall in die Zukunft reisen. Das wäre mir, auch wenn die Vergangenheit, das würde ich nur einen Tag hätte, ja. Also da würde ich lieber, auch wenn mich so die alten Ägypter und das Mittelalter, das ist schon alles faszinierend. Ganz vieles auf der Welt, was passiert ist, ist faszinierend, interessant. Manche auch schreckliche Dinge, aber ich würde lieber in die Zukunft reisen und zu sehen. Yoda will ich da ja nicht treffen, das ist klar, aber um zu sehen, wie sich die Menschheit entwickelt, ob die ob das, was halt was vieles, was so in den Science-Fiction-Serien ja in der Vergangenheit auch immer beschrieben wurde, ja, ist ja dann irgendwann Wirklichkeit geworden, ein Stück weit, ja.
Den Communicator.
Ja, zum Beispiel, oder das Beam haben wir jetzt noch nicht perfektioniert, aber sowas wie KI ist ja auch der Computer bei Star Trek zumindest. Ich habe da gesehen, meine Frau hat ja das, die ist ja Lehrerin und die hat natürlich im Unterricht modern iPad-Klassen. Aber was machen die Schüler dann? Ja, die, wenn du eine Aufgabenstellung hast, die denken da nicht großartig drüber nach, sondern die tippen das irgendwo ein, ja. Und da frage ich mich, wie wird das in Zukunft laufen mit der Weiterbildung? Wie war's auf. Da gibt's keine Antwort bei Trekkies jetzt, ne? Also die Star Trek-Freunde, die haben ja auch ihren Computer, der alles weiß. Wie lernen jetzt? Die sind ja alle extrem schlau, die wissen sehr viel. Kriegen die das irgendwie reingeschossen in die Birne in Zukunft? Und das ist ein Thema. Und dann natürlich schon schauen, wo die Reise technologisch so hingeht, ja. Weil alles ist faszinierend und ich bin da noch voll dabei. Und finde das sehr erfrischend, dass immer wieder was Neues passiert.
Dann machen wir einfach mal Zukunft. Wie weit in die Zukunft wären's? Wäre es jetzt irgendwie so 50 Jahre oder noch weiter?
Nee, das muss schon mehr sein. Also das, da würde ich so 300 nehmen. In der Hoffnung, dass da noch genügend Sauerstoff.
Bist du es auf Deutschland, auf der Welt sind.
Ich würde auf jeden Fall eine Flasche Wasser mitnehmen.
Letzte Frage. Nennen wir doch mal bitte drei Personen, ob lebend oder bereits tot oder auch fiktiv, mit denen du gerne mal Gyros essen gehen würdest, ohne Kümmel.
Ja, da komme ich jetzt nicht drum rum. Also ich muss da Albert Einstein mit dazu nehmen, Stephen Hawkins, und ich nehme auch das Steve Jobs noch mit. Warum hatte ich keine Frauen? Weil jetzt nicht, das hat jetzt keine besonderen Gründe.
Du kannst ja deine Frau noch mitnehmen.
Ja, genau.
Die ist ja eh dabei, das passt. Und dann könnt ihr dann gemeinsam im Wohnmobil und dann vorne nochmal die Campingstühle auspacken. Und dann schön am Lagerfeuer. Ne? Genau. Und
das eigene Gyrosgrill, ja.
Das ist auch ein sehr schönes Bild.
Ja.
So machen wir das. Sinne. Achim, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Freundebucheintrag. War richtig, richtig spannend. Und ich freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist. Und ich freue mich auch, wenn wir uns dann demnächst auch mal wiedersehen. Es gibt ja das ein oder andere Event unseres Vereins Zukunft für Finanzberatung. Also deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt einfach aktiv und folgt uns auf Social Media, weil da kriegt ihr immer als erstes mit, wenn irgendwo mal was ist. Und dann kommt einfach mal vorbei und dann können wir quasi in unserer Branche netzwerken, weil ich glaube, genau das ist das Interessante, weil es immer wieder spannende Personen in unserer Branche gibt, die es sich definitiv lohnt, kennenzulernen. Unter anderem eben auch den Achim. Herzlichen Dank.
Ja, Patrick, ich danke dir und ich bin natürlich immer dabei. Weißt du, so bei jedem Treffen und bei dem Event sehr gerne, weil ich die Menschen mag und das Ziel mag. Bin dabei. Danke.